Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist. Wie immer am Anfang der Hinweis, dass hier alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhinein gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus heute geht es um zwei Underlyings im Speziellen. Am einen sind wir beide intensiv beteiligt, würde ich sagen. Und am zweiten ist er zuerst schon weiter, weiß ich nicht. Also das werden wir natürlich dann noch kundtun, welche Underlyings das sind, logischerweise. Wie auch immer, wir sind über den MSCI World wahrscheinlich über jedes Underlying beteiligt, das wir hier besprechen. Wenn wir definitiv an einem beteiligt sind, sagen wir es dazu. Und damit, Dominik, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön. Cheers.
Wohl zum Wohl.
Spannende Woche, ne?
Sehr spannende Woche und vor allem, es ist ja wieder mal eine, ich sage es sehr ungern, ich sage es wirklich sehr ungern, aber es ist ja leider Gottes wieder eine Prediction von dir wahr geworden. Allerdings eine Prediction, die du schon, glaube ich, sehr, sehr lange angekündigt hast, deswegen umso beachtenswerter. Erzähl mal, es geht um Silber.
Ja, die $40 haben wir geknackt, zumindest auf Futures-Basis. Im Spotpreis haben wir leicht unter $40 geschlossen die Woche, aber es ist trotzdem der höchste Wochenschlusskurs seit ewigen Zeiten, 2011 oder so. Und dementsprechend natürlich fantastisch. Eine schöne grüne Kerze, die wir in den Chart gezeichnet haben am Freitag. Und ja, wie du richtig sagst, also meine Prediction schon lange. Ich habe während Corona stark in Silber investiert und auch die letzten fünf Jahre immer mehr eingekauft. Gar nicht so physisch Spot, sondern eher Minenaktien, wie du weißt, die wir natürlich in der Edelmetall Masterclass ausführlich auch besprechen.
Absolut.
Besprochen haben.
Ja.
Und genau. Habe ich natürlich sehr günstig erstanden, sehr viele von diesen Firmen, die tolle Profite abwerfen für mich derzeit. Und Spotpreis jetzt auf $40, fantastisch, die Margen steigen, die Produktionskosten steigen viel langsamer mit, steigen aber weniger schnell. Und dementsprechend hast du eine Margin-Ausweitung, die natürlich super für die Unternehmen ist und die Gewinne steigen stark an.
Ja, und das Positive ist, ich bekomme immer wieder die Frage, ja Thomas, aber jetzt über $40, ist es nicht schon zu spät, um im Silber einzusteigen? Und ich glaube, wir werden das jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist eigentlich Thema der Edelmetall Masterclass, aber nö, es ist definitiv nicht zu spät. Kann man das so kurz
ja,
und bündig sagen?
Definitiv. Also wenn man da jetzt sich die letzten Bullenmärkte anschaut, Edelmetall-Bullenmärkte, dann sieht man schon, dass Silber hinten hinaus einfach weit outperformt hat. Silber hat bis jetzt noch nicht einmal das alte Alltime, das Nominale von $50 erreicht. Da sind wir jetzt noch 25% drunter. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einmal Gold anschaut, die ja Alltime für Alltime rausnehmen, ist in diesem Jahr alleine, wir stehen auf $3.500 fast. Auch fast neues Alltime und wir haben den Ausbruch von $2.000 gemacht, fast an 100% Anstieg hingelegt. Und bei Silber sind wir noch nicht einmal über das Alltime drüber. Und dementsprechend, also da gibt es noch viel Luft nach oben. Es gibt verschiedene Bewertungskriterien, wie man da ein Market Top ausfindig machen könnte. Natürlich weiß ich im Vorhinein nicht, wo das ungefähr liegt.
Ja.
Aber solange wir nicht über das Alltime drüber sind, sehe ich da überhaupt kein Problem.
Das ist das Erste. Und das Zweite, so ein Bullmarkt hat ja immer Zyklen.
Genau.
Und da gibt's halt immer wieder dann Underlyings, die besser performen oder schlechter performen in einem gewissen Zyklus. Aber das haben wir in der Edelmetall Masterclass, glaube ich, ausführlich besprochen.
Genau, also da gibt's halt dann wirklich die Zyklen, vor allem wenn man dann aufs Performance Gold, wie es Ronald Peter Stöffeler nennt, oder Performance Silber geht, also die Edelmetall Aktien, dann performen halt in einer gewissen Zyklik manche andere Unternehmen aus, jetzt große und kleine Blue Chips und Small Caps und so weiter. Wie das dann abläuft, das werden wir da jetzt nicht verraten. Das ist natürlich den Edelmetall Masterclass Absolventen vorbehalten. Aber mich erreichen auch immer wieder Zuschriften von den Absolventen von unserer März Masterclass, die natürlich sehr freudig berichten über tolle Zugewinne.
Die haben jetzt viel, viel Freude. Wenn du interessiert bist an dieser Edelmetall Masterclass, wir setzen den Link in die Shownotes hinein. Gibt es nach wie vor zu erstehen, nicht live mit uns beiden, aber als Videoform, wir haben es nach abgedreht. Also kann man sehr, sehr gerne zuschlagen. Ja, Dominik, hast du zu Silber noch was zu erzählen?
Ja, also generell könnte ich über das Thema natürlich sehr lange sprechen, weil es halt für mich vom Exposure her eine der größten, wenn nicht sogar die größte Position in meinem Portfolio ist, alles was mit Edelmetall zu tun hat derzeit. Man sieht eine tolle Margenausweitung, auch bei Gold übrigens. Die Margen steigen durch die Decke. Xavi Costa hat da wieder gute Charts rausgebracht, die ich in meinem Substack zum Beispiel halt auch immer wieder aktuell poste. Also wer das verfolgen will, im Premium-Bereich gibt es dann auch meine privaten Trades, die natürlich jetzt in dem Umfeld extrem gut laufen. Also ich habe da allein von der Edelmetall Masterclass weg einige Aktien im Depot, die 200-300% gemacht haben.
Ja, klar.
Und das ist seit März natürlich nicht so schlecht, würde ich sagen.
Absolut. Und über eine Aktie werden wir heute hier noch sprechen.
Ja, absolut. Wir werden, veröffentlicht haben wir es eh schon. Ja. Aber wir werden heute nochmal drüber reden, weil die jetzt ein bisschen zurückkommt und gegebenenfalls einen technischen Einstieg auch bietet. Da wirst du uns dann vielleicht mehr erzählen. Ne?
Ja, ja. Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber geplaudert, Dominik, ich habe gesagt, bei 50 werde ich wahrscheinlich einen Teil, ich bin auch wie du, habe ein relativ großes Silber-Exposure. Nicht definitiv nicht so groß wie deines, aber doch ein größeres.
Meiner ist immer größer, Thomas, merkt ihr das?
Jetzt geht das wieder an. Womit, was habe ich verbrochen?
Wahrscheinlich.
Übrigens, wir werden irgendwann, haben wir schon die Geschichte erzählt, wie ich dich kennengelernt habe?
Ich weiß nicht, ob man die schon.
Ich glaube nicht. Oder vielleicht schon, ich weiß es gar nicht, aber ist wurscht. Das war damals ein Unfall und ich betrachte es nach wie vor als Unfall. Nein, wie auch immer. Worauf wollt ihr jetzt hinaus?
Das weiß ich nicht mehr.
Oh, also du bist so.
Du bist beim Wolltime,
genau,
wärst du.
Ja, also bei 50, also ich plane bei 50, sage ich jetzt mal, ich habe mir noch nicht entschieden, also zwischen 25 und also zwischen ein Viertel und ein Drittel meiner Position abzubauen im Silber und die Gewinne einfach mitzunehmen. Du hast ganz vollmundig erklärt, sicher nicht, ich bleib drinnen.
Also es macht natürlich, ich sage mal, es ist eine Timeframe-Frage. Es macht als Trader definitiv Sinn, beim All-Time-High Gewinne mitzunehmen, weil es eine sehr, sehr langfristige Konsolidierung werden kann, bevor wir da, wir werden da nicht mit einer Kerze durchgehen. Warum grinst du so blöd?
Nix, mach weiter.
Okay, also es kann schon sein, dass wir länger konsolidieren werden bei 50 Dollar, bevor wir dann schlussendlich durchmarschieren. Also ich erwarte jetzt keine Kerze, die da komplett durchrasiert. Und dementsprechend kann man in der Zeit sicher mit Gewinnmitnahmen woanders das Geld besser verwenden, als es dort zu parken in einer Seitwärtskonsolidierung.
Wenn du sagst, du bleibst drinnen, was ist dein Kursziel?
Das ist eine sehr gute Frage und ich kann sie schwer beantworten, weil ich werde es abhängig machen von den Marktgegebenheiten. Ob wir einen Short-Swiss kriegen zum Beispiel, spielt da rein. Das verändert mein Kursziel, wenn wir einen kriegen oder nicht kriegen.
Inwiefern, wenn ich fragen darf?
Bitte?
Inwiefern?
Also wenn wir einen Short-Swiss wirklich bekommen mit einer physischen Verknappung von Silber, dann wird mein Kursziel anwachsen, also wird es nach oben geschrauft. Ich halte alles zwischen 150 und 500 Dollar die Unze für machbar. Je nachdem, wie schlimm es am Markt wirklich wird. Aber bei 150, glaube ich, würde ich wirklich schon an Major Share verkaufen. Und dann in die, du kennst ja Spekulationsblasen, das wird eine werden. Und in der Maniephase am Ende gibt es immer Kerzen, die einfach nur in den Himmel ragen. Und da werde ich dann natürlich noch ein bisschen weitermachen, aber das Major Exposure wird vorher abgebaut werden. Ne?
Und du rechnest damit, weil es ein großes Short Exposure auf Silber gibt?
Es gibt viele Gründe. Es gibt ein strukturelles Defizit von 800 Millionen Unzen zum Beispiel. Ja. Wir haben eine Jahresproduktion von ca. 1 Milliarde Unzen und wir haben 800 Millionen Unzen, die uns strukturell fehlen, akkumuliert über die letzten 4-5 Jahre. Und das muss irgendwo herkommen. Es gibt jetzt neue Erkenntnisse, dass Silber nicht mehr so abgebaut wird wie früher von den Volumina. Die Minen trocknen teilweise aus. Das ist halt, du findest keine neuen Deposits in den Mengen. Da intensiviert natürlich dann ein höherer Preis wieder, dass man tiefer bohrt, weil sich mehr auszahlt, auch Deposits zu fördern, die derzeit nicht lukrativ sind. Aber derzeit ist es so, dass das Volumen, was gefördert wird, runtergeht. Dann haben wir noch Privatisierung von Minen teilweise. Vor allem in Sierra Leone wird derzeit viel privatisiert. Ist jetzt kein großer Silberförderer, aber in Gold zum Beispiel ist es ein Thema. Dann haben wir in Mexiko, was der größte Primärförderer für Silber ist, von den Ländern her, haben wir teilweise den Entzug von Mining Permits, also dass du teilweise Open Pit nicht mehr minen darfst, diese offenen Minen, sondern nur mehr Underground Mining. Und das schwingt auch ein bisschen so wie ein Damoklesschwert über dem Sektor, dass wenn da irgendwer sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr Venezuela zum Beispiel so ein Thema oder ich glaube Lithium ist in Peru, glaube ich, privatisiert worden oder was, Chile, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Bolivien, keine Ahnung, irgendwo Südamerika, dass dann die Staaten sagen, okay, wir wollen zumindest einen staatlichen Stake in der Firma haben, Shareholder werden enteignet teilweise, das ist ja alles negativ für die Entwicklung, ne?
Ja.
Und dementsprechend, also es gibt, ich könnte wirklich Stunden referieren. Ich habe ja auf der Cashflow-Conference einen ganz eigenen Vortrag dem Thema gewidmet, Silber, der übrigens extrem gut angekommen ist. Also auch jetzt erreichen mich da noch Zuschriften, was ich super finde. Also danke für das gute Feedback. Und ja, also Aber natürlich, was du richtig ansprichst, die Short-Position von den Banken ist beträchtlich, ist wirklich riesengroß.
Das wäre halt dann für mich so ein Short-Squeeze, ne? Also genau. Das, was du bis jetzt für mich erzählt hast, würde zusätzlich in den Markt kommen, genau. Aber nicht auf einmal oder vermutlich nicht auf einmal. Und das ist das Short-Squeeze, wäre dann halt für mich, dass sich die Banken eindecken müssen von heute auf morgen.
Exakt, so ist es. Das ist ja die Definition eines Short-Squeezes. Ja. Short-Positionen müssen geschlossen werden. Und wenn du Short-Positionen schließt, musst du in den Markt reinkaufen und dementsprechend kommt so eine Kehrzeit dann zustande. Und wenn das kommen sollte, was ich nicht weiß, aber ich halte es für möglich, dann geht's weiter oben.
Rokatomski.
Das ist Rokatomski, ja.
Rokatomski. Okay, sehr, sehr spannend, ja. Magst du noch ganz kurz zum Abschluss, dann haben wir, glaube ich, das Thema Silber abgehakt, ein paar Worte zu diesen Banken-Short-Positionen verlieren?
Ja, was soll ich viel dazu sagen? Viele Leute verneinen es, dass es das gibt.
Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Warum sind Banken Short Silber?
Sie sind generell Short Edelmetalle.
Okay.
Das hat zwei Gründe, also mehrere Gründe, aber zwei große Gründe. Der eine große Grund ist, dass sie mit Client Accounts, also im Namen von Klienten handeln, die sich quasi für den Silberpreis abhatchen oder was auch immer. Also große Produzenten von Silber, die teilweise Short-Positionen oder Leerverkäufe sind ja teilweise, oder Optionsgeschäfte sind ja teilweise auch in der Landwirtschaft verortet, ganz früh, wo man die nächste Jahresproduktion verkauft hat, zum Beispiel von Weizen oder so. Ja. Und das können ganz natürliche Hedging-Positionen sein, zum einen. Das wird dann gar nicht auf die Bank zurückfallen, sondern eben auf den Klienten dann. Und dann gibt's aber neben den Custom-Accounts auch die House-Accounts, und das kann man schön auseinander dividieren, wer wie short ist. Und die House-Accounts gehören den Banken, und die Banken haben teilweise strategische Short-Positionen auf die Underlying selbst auch. Und da speziell die Edelmetalle, speziell Gold und Silber. Mehr Gold als Silber eigentlich sogar vom Exposure. Und das rührt dann daher, dass Gold irgendwo, da muss man jetzt wirklich in die Geldentstehung und die Geldgeschichte reingehen. Gold ist quasi der Antidollar. Also es ist eine inverse Korrelation. Dass wenn der Dollar fällt, Gold steigt. Und Gold steigt dann eben nicht, weil Gold intrinsisch mehr wert geworden ist, sondern weil eben das Underlying, du musst halt einfach mehr Scheine hinlegen, weil die Inflation sie entwertet, dass du halt mehr Scheine brauchst, um eine Goldmünze zu bekommen.
Ja.
Und das ist diese inverse Korrelation ist seit der Aufhebung vom Goldstandard 1971 durch Richard Nixon, Nixon-Schock, ist es ja so, dass Silber und Gold halt nicht mehr, oder speziell Gold, nicht mehr gebunden ist an den Greenback und dementsprechend frei floatet, sich bewegt. Und dann seit 71 ist es wirklich so, dass man dann sagt, wenn Gold stark steigt, dann wirft das halt ein schlechtes Licht, einen Schatten auf den Dollar, weil man ja natürlich dann sieht, wenn Gold steigt, dann sinkt der Dollar. Ne? Ja. Umso plakativer wird halt der Verlust der Währung, und dementsprechend ist das halt auch von staatlicher Seite nicht gewollt, dass Gold sehr stark steigt. Ne? Das ist einer der vielen Gründe, es gibt noch viele mehr.
Alles klar. Das kann man dann auf der Edelmetall-Masterclass und so weiter nachschauen. Super. Dann hätten wir es zum Thema Silber, denke ich.
Ja.
Gut, Dominik, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Sibanye-Stillwater. Wir haben von dieser Aktie vor vier Wochen im Podcast schon mal berichtet. Ich weiß es gar nicht mehr, welche Folge es war. Wir haben damals schon gesagt, man könnte jetzt schon langsam wieder einsteigen. Auch hier jetzt gleich einmal der Disclaimer. Wir sind beide, glaube ich, in größeren Positionen, also ich zumindest in einer größeren Position in Sibanye-Stillwater investiert. Du hast einen wunderschönen Artikel auf deinem Substack rausgebracht zu dieser Aktie. Magst du mal ein bisschen fundamental verorten? A1, was ist der Rohstoff dahinter? Das ist nämlich weder Gold noch Silber. A2, wo verortest du diese Aktie mit dann all deinem Edelmetall-Know-how?
Genau, also Sibanye ist eine ganz spannende Aktie, aus vielerlei Gründen, und zwar, weil es der größte Platinum-Produzent ist der Welt eigentlich. Impala kann man da jetzt noch dazu rechnen. Also Südafrika ist generell ein Land, wo sehr, sehr viel Platinum herkommt. In Russland, glaube ich, wird auch viel gefördert. Aber was auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist, ist, dass die Produktion eines so kritischen Metalles, eines Edelmetalles, was halt auch industrielle Anwendung hat, dazu kommen wir vielleicht später, das aber eigentlich fast ausschließlich im politischen Osten gefördert wird. Also wenn du jetzt gegenüberstellst G7 gegen BRICS zum Beispiel, dann hast du die Produktion hier eigentlich komplett in der Hand des politischen Ostens. Und das könnte halt eben in einer geopolitisch fragmentierten Welt, wo sich der politische Osten und der geopolitische Westen weiter auseinander dröseln, weiter auseinander entfernen, könnte das natürlich dann irgendwann auch zu einem Problem werden, wenn man sagt, okay, wir liefern einfach nicht mehr in den politischen Westen. Und Genau. Wird halt hauptsächlich für Katalysatoren verwendet in der Industrie, Platin und Palladium. Und dementsprechend, ja, ich sage mal, mehr oder minder interessant, die industrielle Anwendung.
Wasserstoff ist halt spannend. Das heißt, das Thema Wasserstoff kommt halt dazu. Also Katalysatoren kann man ja sagen, wird man in Zukunft nicht mehr brauchen, wenn es immer mehr Elektroautos gibt. Aber es kommt das Thema Wasserstoff hinzu, wofür man Platinum wieder massiv braucht, offensichtlich.
Genau. Also das ist auch, genau, wie du richtig sagst, ein weiteres Thema. Und die Investment-Nachfrage ist halt das, was mich mehr interessiert. Das ist halt der Incentive. Liegt einfach daran, dass ich sage, in einem Edelmetall-Bullenmarkt trickelt das von oben nach unten. Zuerst fängt Gold an, das kennt jeder, das will jeder als erstes haben. Dann sagen die Leute irgendwann, Gold ist so gut gestiegen, es ist so teuer, da sind wir gerade in der Phase. Und die Leute suchen sich Alternativen. Dann sagen sie, okay, was gibt's noch für Edelmetalle? Dann kommt Silber und eben Platinum im selben Zug. Und diese Phase haben wir jetzt gerade. Wir haben Platinum explodieren sehen im Spotpreis aus einer sehr, sehr langen Pennant-Formation. Und wie natürlich richtig von uns prognostiziert vor einigen Monaten in unserer Edelmetall Masterclass. Und ja, das ist einmal so die Grundlage. Das andere, was halt sehr spannend ist, ist die Struktur. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Sie haben schon Goldförderung, Sie haben Goldminen.
Ja,
aber Platinum ist natürlich da, also die Platinum-Gruppenmetalle sind da das Wichtige bei Sibanye-Stillwater. Und genau, das wären so die Basics, die Grundlagen jetzt einmal.
Genau. Und Sie haben ja einen super Ride hingelegt. Also wir haben die Aktie besprochen, schieß mich tot, bei roundabout 3,5, zwischen 3,50 und 4 war die Edelmetall Mastergas. Dollar jetzt in Form von US-Dollar. Wir haben inzwischen, wenn ich das kurz charttechnisch aufdröseln kann, bevor wir nochmal auf die fundamentalen Sachen zurückgehen, zwischenzeitlich haben wir einen Anstieg gesehen, der sich gewaschen hat, nämlich vom Tief bei roundabout 3 Dollar hinauf zu fast 10 Dollar. Also wir waren bei 9,82, 9,83 dann
im Dreh.
Also 3x schon gemacht. Sind jetzt aber in einer spannenden, charttechnischen Situation. Wenn man sich das Ganze mal ein bisschen vom Big Picture her anschaut, dann sieht man, dass die Aktie schon weit höher gestanden ist natürlich auch, dass sie hinuntergekommen ist, dass sie durch eine schöne Akkumulationsphase gegangen ist, würde ich jetzt behaupten, von Ende 2024 bis in den Juni dieses Jahres hinein. Und dass sie dann, wie du schon richtig gesagt hast, tatsächlich explodiert ist nach oben und dann ihr Hoch bei fast 10 Dollar gesehen hat. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut, dann gibt es mehrere Komponenten, die jetzt da zusammenkommen. Punkt Nummer 1 ist natürlich, dass du hier jetzt eine wunderbare Flaggenbildung hast. Das heißt, du bist eine Bullenflagge. Die Bullenflagge muss man auch dazu sagen, man sieht es ja schön. Also diejenigen, die das Video sehen, die den Podcast hören, müssen mir jetzt einfach vertrauen, ist noch nicht abgeschlossen. Also wir sind am unteren Ende der Bullenflagge. Wir hatten jetzt auch Earnings, dazu wirst du gleich etwas sagen, weil der ganz spannende Daten, Fakten herausgekommen sind auch. Das ist der eine charttechnische Punkt. Also wir haben diese Bullenflagge, die, wenn sie nach oben aufgelöst wird, definitiv noch einmal für mich ein weiteres Einstiegssignal dabei ist. Ich bin eingestiegen bei roundabout 5 Dollar, also ein bisschen später, nicht gleich nach der Edelmetall Masterclass. Asche über mein Haupt.
Ja,
Asche über mein Haupt, aber ja, ist einfach so. Aber für mich, ich bin ja auch ein bisschen der Charttechniker und für mich war das eigentlich erst über 5 Dollar abgeschlossen, die Konsolidierungsphase. Und ja, das zweite, was wir sehen ist, wenn wir das Fibonacci-Retracement anlegen und dann vom Tief bei roundabout 3 Dollar zum Hoch bei roundabout 10 Dollar gehen, dann liegen wir jetzt fast exakt nach den Earnings beim 38er Retracement. Was mega spannend ist natürlich, heißt jetzt nicht, dass es da der Kurs unbedingt drehen muss, aber definitiv mega spannend. Und wenn man den Encode VWAP dann noch reinnimmt, ein sehr interessantes Tool, das ich sehr, sehr gerne nutze und das am letzten Tief anlegt, also auch bei roundabout 3 Dollar, dann ist das jetzt der Encode VWAP bei ungefähr 6,57. Also die Aktie steht jetzt bei 7,57. Der Encode VWAP ein bisschen weiter drunter beim 0,5er Retracement, wobei das 0,5er kein Retracement ist, laut Fibonacci. Also keine Fibonacci-Zahl ist zumindest, aber dort wird auch häufig gedreht. Also für mich jetzt da natürlich, man könnte jetzt da Exposure aufbauen, denke ich, beim 38er. Ich würde, wenn ich noch nicht investiert werde, mit einem Drittel jetzt vielleicht schon tatsächlich sehr zeitnah reingehen. Ich für meinen Teil werde wahrscheinlich dadurch, dass ich schon ein durchaus signifikantes Sibanye-Stillwater Exposure habe, wahrscheinlich warten, bis die Bullenflagge nach oben durchbrochen wird, beziehungsweise ich durch den Umsatz irgendein ein Signal bekomme. Ja, du bist ja auch in 2 Tranchen von 3 drinnen, glaube ich.
Ich bin in 3 mittlerweile drin.
In 3, okay.
Erst seit Freitag. Ich habe die erste Tranche wirklich komplett am Boden gekauft. Die zweite bei Ausbruch aus dem Pennant. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ungefähr bei 5 Dollar oder so. Und die dritte Tranche jetzt am Freitag eben in dieser Bullenflagge. Schöner wäre es, wenn man erst investiert, wenn sie ausbricht nach oben natürlich, wenn sich das bestätigt, aber mir hat dieses 38,2er FIBO sehr gut gefallen. Plus, wir sind da eigentlich auf Levels von einer Konsolidierungsphase. Der Encode VWeb ist da und ja, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mit einer nächsten Tranche rein. Aber die ist jetzt auch nicht mehr so groß wie die ersten zwei, weil ich natürlich, ich bin auch schon sehr, sehr gut investiert. Aber ich habe jetzt nochmal nachgelegt.
Ja. Ja, absolut top. Und ja, was mir halt als Trader gar nicht gefällt, ich meine, dass so eine Aktie mehrere Gaps hat, damit muss man rechnen. Das ist jetzt nicht das Riesenunternehmen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also man ist ja nicht in einem Rohstoff Mega-Unternehmen drin.
Ja, das ist keine BHP oder so.
Ja, genau, keine BHP. Aber was halt schon spannend ist, es gab jetzt da doch einen Rücksetzer in den letzten Tagen, auch vor den Earnings schon, einmal um 6%, bei den Earnings nochmal um über 7%. Magst du vielleicht ein paar Worte zu den Earnings verlieren?
Ja, Earnings, ganz spannend. Meiner Meinung nach ist der Drop nicht ganz gerechtfertigt. Ich verstehe, dass die Aktie ein bisschen nachgibt und abverkauft, aber es ist nicht so schwarz, wie es gemalt wird, meiner Ansicht nach. Und das ist sehr subjektiv, das muss man wirklich dazu sagen. Man hat operative Probleme, das stimmt. Es gibt immer wieder Stromausfälle in Südafrika, die Minen, teilweise Probleme mit Einstürzen und was auch immer. Ne? Ein Todesfall hat es gegeben. Sie haben beim Board auf Directors haben sie zwei Changes, glaube ich, gehabt. Einer ist verstorben, glaube ich sogar. Also es gibt schon, es ist nicht alles Licht. Es gibt auch Schatten. So ist es definitiv. Meine Grundspekulation ist halt einfach, dass die Firma in einem edelmetallen Bullenmarkt, in einem zyklischen, sehr viele Fehler machen kann, weil der Spot-Basispreis von dem Underlying, das sie fördern, einfach so sehr steigt, dass du dir einfach viele Fehler erlauben kannst auch und trotzdem einfach den Bid bekommst oder viel investiert wird.
Das ist das Gold-Exposure, glaube ich, was du ansprichst als bei Sibania.
Beides einfach, ne? Das Gold hilft ihnen natürlich, weil sie davon auch eine Produktion haben und weil es schon sehr gut gestiegen ist. Aber jetzt Platinum auch ist auch um 50% nach oben gegangen. Ja. Platinum ist, glaube ich, sogar zweit- oder drittbeste Performance hier zu DS von allen Rohstoffen.
Und nur ganz kurz, weil ich auch darauf vielleicht kurz eingehen will. Platinum ist auch in einer charttechnisch sehr, sehr spannenden Situation. Und zwar sind die in einer Seitwärtsbewegung. Auch da ganz kurz den Chart für diejenigen, die vielleicht am Video dabei sind, eingeblendet. Wir haben ist ungefähr bei 1.100, würde ich jetzt sagen, das Ausbruchslevel. Dann sieht man, wie es ordentlich nach oben geht. Dann geht es ordentlich nach unten. Und jetzt konsolidieren wir die letzte Zeit mit hohen, also mit vielen Dochten und mit vielen Schatten, muss man auch dazu sagen. Sich selten so eine Konsolidierungsphase. Eigentlich seit 1. August oder seit Ende Juli konsolidieren wir jetzt seitlich in einem sehr, sehr engen Range. Und wenn wir da mal nach oben ausbrechen, glaube ich, könnte da auch der nächste Schub nach oben kommen. Also das ist definitiv spannend. Und man sieht auch vom Umsatz her, dass im Umsatz da beim Anstieg der Umsatz nach oben ging und dann es seither eigentlich nach unten geht der Umsatz. Also auch das aus charttechnischer Sicht sehr, sehr spannend. Plus man ist bei roundabout 1350, das würde ich jetzt nicht in Stein meißeln, langfristig da in einem Unterstützungswiderstandsniveau. Also auch da Platinum sehr spannend, finde ich.
Ja, für mich ein ganz, ganz spannender Rohstoff, der meiner Meinung nach noch viel, viel Zeit zu laufen hat. Ich habe den Chart einmal ganz langfristig gezogen, alle Daten, die ich gehabt habe, und habe das Ganze auf Logarithmus-Skala dann einmal versucht aufzudröseln. Und da hast du eine wunderschöne Aufwärtsbewegung, die wirklich in Dekadenzyklen nach oben und nach unten rennt, in einem seitwärts nach oben laufenden Band, wo man wirklich sehr schön sieht. Und da wäre das Top bei $4,000. Ich sage jetzt nicht, dass wir dorthin laufen, aber wir haben viel Luft nach oben auf jeden Fall. Also
ja, das Alltime High ist bei 2.300. Also ja, da hätten wir noch $1,000 Luft nach oben. Ne?
Genau. Also ja, wir sind da auch, wir sind nicht historisch hoch bewertet, generell bei Rohstoffen. Wenn man misst, das Ratio von zum Beispiel Rohstoffen und Rohstoffaktien gemessen zu Nasdaq, Technologie und so weiter, sind wir halt in dem Ratio auf Alltime los fast. Ne? Und ich rechne halt damit, und das kannst du rein als Min-Reversion-Trade zum Beispiel sehen, dass du sagst, okay, nimm einen breiten Rohstoff-Basket und der wird Tech-Aktien outperformen, meiner Ansicht nach, in den nächsten Jahren.
Das unterschreibe ich, definitiv, ja. Letzte Frage vielleicht weniger zu sehen. Oder hast du zu Sibania noch irgendwas?
Ja, also wir können noch gerne eingehen.
Ja,
einfach ein ganz spannendes Thema, nämlich warum oder was bei Sibania noch speziell ist. Und zwar sind das die sogenannten S45X-Kredite.
Noch nie gehört.
Ich habe das, muss ich zugeben, auch noch nie gehört und ich war in der Recherche sehr, sehr überrascht, dass ich das gefunden habe, beziehungsweise ich habe das nochmal nachrecherchieren müssen, was das wirklich ist. Und die S45X-Kredite, die kommen aus dem IRA, aus dem Inflation Reduction Act der USA. Und zwar besagen die, dass man quasi Firmen, die Sachen produzieren, die für die für die USA fördernd sind, dass man die subventioniert oder dass man denen Tax Write-Offs oder Tax Credits gibt, ne? Und Steuererleichterungen. Mhm. Und Sibanye ist so ein Unternehmen, das da reinfällt, weil es da genau um erneuerbare Energien und so weiter geht, unter anderem zum Beispiel bei dem IRA, bei dieser Sektion. Und da kriegt Sibanye eine große Portion von diesen Krediten. Da fällt zum Beispiel darunter Solar, Wind, Batterie, Speicher, kritische Mineralien eben, PV-Inverter und so weiter. Und die Grundidee ist halt, dass du einen Aufbau einer eigenen Liefer- und Produktionskette in den USA hast, um weniger abhängig von China und anderen Importeuren zu sein. Und genau, und da steht da eben drinnen, dass man da 5,1 Milliarden Rand, also 285 Millionen USD sind das, über diese S45X-Kredite bekommen hat, was natürlich auch zu einem positiven Effekt führt in der Aktie. Gewinn vor Steuern ist explodiert um das 19-fache, von 5,4 Millionen Rand auf 5,4 Millionen Rand, 292 Millionen US-Dollar. Das deckt sich halt auch fast eigentlich mit den S45X-Krediten. Und genau, das sind halt Nettoverschuldung, hat sich verbessert von 1,79 auf 0,89 zum Beispiel. Und ja, also gibt's da.
Aufs EBITDA gesehen.
Ja, genau, aufs EBITDA natürlich. Und das bereinigte EBITDA ist um 127% gestiegen, was auch super ist. 15,1 Milliarden Rand, also 818 Millionen. Also es geht gut bergauf, das Underlying, die Underlyings boomen beide. Operativ gibt's Probleme, aber wie gesagt, in so einem unglaublichen Bullenmarktzyklus, wo auch vielleicht großes Kapital aus den Technologiemärkten, aus den prozyklischen Märkten irgendwann sagt, okay, jetzt haben wir gute Gewinne in Nvidia, wir realisieren die, wo können wir jetzt investieren? Da fällt halt sowas wirklich schneller mal ein und wenn da großes Geld reinfließt, dann verzehnfacht sich der ganze Sektor sehr schnell einmal.
Ja. Und vor allem, wenn es operative Probleme gibt, hat man ja die Chance, das zu verbessern und noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
Absolut, ja.
Spannend. Okay, sonst noch zu Sibanye?
Dann? Das war's grobe. Also kann man auch über die Analysten reden, so, die auch bullish sind, moderate buy. Aber es wird jetzt nicht groß gecovert. Aber ja, das war's im Großen und Ganzen. Ja.
Okay. Dann letzte Frage. Platinum physisch? Interessant oder ja oder nein?
Ist interessant. Also ich kenne einige und ich habe doch mit einem großen Devisenhändler aus der Schweiz gesprochen, der Freddy Lutz. Der ehemalige Forex-Chef von der Julius Baer Bank in der Schweiz.
Du müsstest es jetzt ähnlich machen wie Markus Lanz immer. Immer wenn er einen Namen sagt, schöne Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße, Freddy. ich muss ja eh noch ein Land zu einer Buchbesprechung, haben uns eigentlich ausgemacht, dass wir ein neues Buch rausgebracht, das ich leider gerade nicht dabei habe zum Herzeigen, aber muss ich ihn noch einladen, dass wir da ein Interview führen. Genau, ich habe mit Freddy Lutz da gesprochen und der hat auch gemeint, strategisch macht es derzeit sehr viel Sinn, Gold, was ganz gut gelaufen ist, jetzt auch zu switchen in Platinum. Er ist da voll dafür. Ich bin auch der Meinung, dass er sich auszahlt, wobei Gold jetzt gerade am Ausbrechen ist wieder. Generell ist Platinum volatiler, wird die größeren Bewegungen machen prozentuell, aber Gold ist halt so Safe Haven Demand und so weiter, ist halt jetzt auch schon gut gelaufen. Also wem Gold zu teuer ist, für dem ist Platinum natürlich jetzt eine super Alternative, meiner Ansicht nach.
Perfekt. Das sind die, glaube ich, optimalen Schlussworte zu diesem Thema.
Ich freue mich.
Gut, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte zur Überleitung von Platinum zu Nvidia. Das ist schwierig ein bisschen. Aber man kann ja auch sagen, Nvidia hat einiges wieder gute Zahlen gebracht eigentlich. Auch wenn ein bisschen Haare in der Suppe diesmal dabei waren. Ich glaube, die Aktie hat nachbörslich 5% nachgegeben. Am nächsten Tag waren es nur noch 1% minus. Also nicht so dramatisch. Nvidia, glaube ich, ist ja so die Aktie, auf die man schaut, wenn man sagt, mit dem Tech-Sektor ist alles in Ordnung oder es könnte bergab gehen und vor allem Nvidia muss ja immer wieder auch positiv überraschen und die Wachstumsraten sind ja noch immer sensationell. Ich glaube, über 50% nach wie vor wachsen die, in gewissen Bereichen zumindest. Du bist der Spezialist für diese Sachen. Erzähl mal. Ja, übrigens, ich bin nicht in Nvidia investiert.
Ich bin auch nicht investiert.
Ja, du bist short.
Ich bin nicht short in Nvidia.
Ah nein, scheiße, das war Palantir, wo du mal geredet
hast. Genau.
Dann habe ich einen Blödsinn erzählt.
Ja.
Okay, als Palantir short, weißt. Also, Nvidia sind wir beide nicht investiert.
Ja, kein Exposure in Nvidia. Ja, was soll ich zu Nvidia sagen? Super gelaufen. Die Quartalszahlen werfen halt für mich einige Fragezeichen auf. Und ganz ehrlich, man hat einen Double Beat hingelegt, was ja auf den ersten Blick super erscheint. Hat man halt ums Biegen und Brechen geschafft. Und da muss ich halt wirklich unterstellen, dass man da diverse Accounting-Tricks angewandt hat, um beide Ziele zu schaffen. Das muss ich unterstellen und das kann man nicht wegreden. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit so. Ist jetzt auch nicht super verwerflich, weil das viele Firmen machen. Und solange es nicht fraudulent ist, also nicht betrügerisch, kann man das auch gerne machen. Es bleibt ein Double Beat, den ich aber am oberen Ende einordnen würde, den man unter normalen Umständen so auch nicht schafft, nochmal, glaube ich. Und die Revenues, zumindest die Prognosen, gehen weiter zurück. Man hat jetzt wirklich komplett mal Targets wieder rausgehauen für die nächsten Quartalszahlen im November. Die kann ich mir nicht vorstellen, dass die erreicht werden, aber gut, ich lasse mich gerne eines Neuen belehren. Der Umsatz für die Ausgaben von den Rechenzentren wird sinken, meiner Ansicht nach. Und das China-Geschäft ist ein großes Thema, das jetzt wegbricht anscheinend, oder zumindest derzeit scheint es so, weil China halt gesagt hat, die chinesischen Unternehmen dürfen keine H20-Chips mehr nachfragen. Und
das ist das eine Problem. Ich habe jetzt am Podcast gehört, der noch ein Problem dazu, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, gefragt hat, nämlich, dass die H20-Chips dürfen ja nach China exportiert werden. Allerdings ist das Gesetz noch nicht auf Schiene, deswegen kann Nvidia es im Moment nicht machen. Und deswegen liegen die auf Lager. Und wenn man sich die Lagerbestände von Nvidia anschaut, sind die massiv gestiegen.
Die sind unglaublich. Ich habe die Lagerbestände habe ich hier auch aufgeschrieben, dass die natürlich extrem durch die Decke gehen. Das hat halt schon ein Geschmäckle, muss man sagen, einen bitteren Beigeschmack, wo man sagt, warum liegt da so viel auf Lager, warum wird da nicht abgesetzt, ne? Und ein großes Thema ist auch, dass Nvidia zwischen zwei Großkunden, dass die von denen leben. Kunde A, man weiß natürlich nicht, wer es ist, aber einer ist Meta und der zweite, weiß ich nicht, wahrscheinlich Microsoft oder so, keine Ahnung, hat 23% des Gesamtumsatzes, also ist ein Kunde ist für 23% des Gesamtumsatzes zuständig und der andere für 16%. Und diese beiden Kunden haben dann eben 39%, fast 40% des Gesamtumsatzes. Und da muss man halt auch die Frage stellen, das sind alles Tech-Konzerne. Vielleicht kommen die mit dem eigenen Chip raus oder was auch immer. Oder das ist ein Klumpenrisiko, sagen wir es so. Es ist einfach ein Klumpenrisiko. Da kann halt immer was passieren und da bin ich lieber breit diversifiziert mit vielen Abnehmern, als ich habe da diesen Klumpen, ne, am Bein.
Auf jeden Fall, das ist das eine. Das zweite, was mir ein bisschen sauer aufstoßt, muss ich sagen, ich bin ja normalerweise ein großer Fan von Buyback-Programmen. Ja. Allerdings, wenn man Buyback-Programme macht auf diesem Kursniveau, dann weiß ich nicht, ob es nicht bessere Alternativen dazu gibt. Ne? Also,
ja, da würde ich lieber Berkshire kaufen.
Ja, Berkshire vielleicht auch nicht, aber es gibt sicher, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eher Art 1 Übernahmekandidaten gibt, beziehungsweise ja. Art 2, dass man sich strategisch an Unternehmen beteiligen könnte, die momentan nicht in jedes All-Time-Highs sind. Also da sehe ich ein bisschen die Krise. Also ich glaube schon, dass das noch eine Zeit lang gehen kann, aber ich glaube auch, dass die großen Unternehmen, du hast jetzt von Meta und von Microsoft gesprochen, die hauen ja momentan CapEx raus des Todes. Ja? Und ich glaube auch, dass das irgendwann aufhören muss. Also ähnlich wie Mark Zuckerberg irgendwann, die haben ihm dann die Investoren gesagt, jetzt ist lieb mit deinem Metaverse, aber jetzt tun wir da nicht mehr Milliarden um Milliarden versenken. Ich glaube, so ähnlich wird es auch bald mit AI gehen. Und wie gesagt, wir haben beide schon das Thema, glaube ich, in den letzten Podcast-Folgen besprochen. Jetzt ist der Blackwell-Chip der neueste, dann kommt, ich weiß nicht, wie der nächste heißen wird, raus. Also die Chips altern ja auch schnell. Der H20 liegt auf Lager, also das wird das Lager-Exposure sein, nehme ich einmal an, H20. Also ich weiß nicht, wer mit diesen alten Chips dann und wie oft man so ein Rechenzentrum dann umrüsten muss, ist halt auch die Frage. Plus Alibaba hat announced, an einem neuen AI-Chip zu arbeiten, der absolut sehr richtig gut sein soll. Ja. Also die Konkurrenz schlaft nicht. Also ich sehe schon das Fahrwasser, in das sich Nvidia begibt, sehr, sehr streng. Und ich glaube auch, wenn man dieses milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm nicht hätte, dass der Kurs mehr gelitten hätte.
Sehe ich exakt so wie du, kann ich genauso unterschreiben. Und ich denke halt, die Aktie ist ja fantastisch gelaufen. Ja. Man muss halt irgendwann auch sagen, okay, es fehlt halt dann irgendwann die Fantasie nach oben. Soll sich Nvidia jetzt nochmal verzehnfachen? Ich meine, gibt natürlich diese Fürsprecher, die sagen, KI verändert die Welt, dass wir das auch tun, genauso wie das Internet die Welt verändert hat. Aber zuerst ist Amazon einmal um 98% eingebrochen nach der Dotcom-Blase und ist heute trotzdem eine der teuersten Aktien der Welt. Es gehört eine bereinigende Korrektur rein, vor allem wenn man in diese permanenten Erhöhungen der Umsätze nicht mehr reinwachsen kann. Und das sehe ich unweigerlich kommen.
Ja, weil der Kurs rechtfertigt sich halt wirklich nur, wenn du extremes Wachstum hinlegst. Mhm. Anders rechtfertigt sich der nicht mehr. Und sobald das Wachstum mal nicht mehr passt, kommt da der große Eingriff. Das heißt, ich würde die Aktie jetzt bei Gott nicht shorten. Also das definitiv nicht. Aber ich würde sie auch auf dem Niveau auf gar keinen Fall mehr mehr kaufen. Und deswegen frage ich mich halt, wer kauft dann noch? Das ist die große Frage dann. Aber ja, es ist durchaus spannendes Unternehmen, wenn man sich aus charttechnischer Sicht anfängt, kann man nicht viel sagen. Wir sind jetzt in einer Seitwärtsbewegung drinnen. Wenn der nächste Rückschlag kommt bei 150, würde ich das erste große Unterstützungsniveau sehen. Wenn es da drunter geht, dann wäre es eigentlich bei 90 das nächste. Und das wäre dann das wäre dann de facto die Halbierung. Ne?
Also, das ist schon ein weiter Weg.
Das ist ein weiter Weg nach unten. Also das sehe ich jetzt auch in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht kommen. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das langsam in Richtung 150 zurückgeht und ein bisschen der Druck auch rausgeht.
Ja. SMCI hat ja auch Accounting-Probleme, auch so ein Semiconductor-Titel, die aber weit, weit tiefer stehen schon. Siehst du da vielleicht generell mit dem Sektor ein Problem?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich traue da Nvidia durchaus zu, dass die das Wachstum noch weiter schaffen. Und es kommt halt darauf an. Also natürlich, die anderen schlafen nicht, also vor allem die Chinesen schlafen nicht, ja. Das muss man dazu sagen. Und wenn, ich meine, einerseits dieses hohe Lager-Exposure ist natürlich auch eine Chance, weil wenn ich das jetzt abverkaufen kann, wenn das Gesetz auf Schiene kommt,
Und
wenn ich dann diese Lagerbestände auf einem Schlag vielleicht sogar nach China verkaufen kann, weil die froh sind und händeringend diese Chips suchen, was jetzt auch fraglich ist, nachdem der Xi Jinping da ein bisschen auf die Bremse getreten ist, sage ich jetzt einmal. Aber wenn das passieren sollte, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Treiber, weil das ist momentan nicht eingepreist. Also dann sehe ich ein Video wahrscheinlich eher bei 200 als bei 150. Aber wenn das nicht kommen sollte, dann habe ich den Scheiß auf Lager liegen, den ich nicht mehr brauchen kann, zu Dumpingpreisen verkaufen will und dann werde ich diese Wachstumsraten nicht mehr schaffen. Also es ist dann führen und wieder. Man muss, ich glaube, bei den nächsten Jahren ganz genau schauen auf die Lagerbestände von Nvidia.
Es hat ja bei Donald Trump da auch ein Umdenken gegeben, so wie ich das mitbekommen habe. Am Anfang hat es irgendwie so geheißen, man will die Top-Chips nicht nach China exportieren, weil man halt dann die Konkurrenz fördert quasi. Man will denen das komplett verbieten. Dann hat Jensen Yang natürlich im White Office da im Weißen Haus vorgesprochen, im Oval Office. Und dann war irgendwie so das Thema, das geheißen hat, okay, wir würden doch nach China exportieren, aber dafür gibt Nvidia und weiß ich nicht, wer geben halt Prozente vom Umsatz ab. Also man kauft sich da quasi den Markt wieder frei. Und wie man das empfindet, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier.
Und vor allem, das ist ja rechtlich höchst umstritten, ob das überhaupt hält.
Ja.
Also ob der Jensen Yang da nicht sich denkt, das fällt sowieso und wir brauchen gar nichts zahlen. Könnte natürlich auch ein Treiber sein, aber gut, das sind wir beide keine Experten.
Angeblich, und so ist es dann in den Zeitungsartikeln drinnen gestanden, ob das jetzt so kommt oder nicht oder ist, weiß ich nicht, aber ist halt dann reportet worden, dass Donald Trump gesagt haben soll, okay, dann machen wir es so, dass wir sie beliefern. Und das Positive ist, wir machen sie damit abhängig von unseren Technologien. Und wir haben sie dann quasi so in der Hand über das.
Ja,
so ist es reportet worden.
So kann man denken, wenn man Donald Trump hasst, also das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Das passt gut zum Trump, zu kurz gedacht. Okay, nein, meiner Meinung nach, aber wurscht, ja. Ja, also für mich spannende Aktie, definitiv, um sie zu beobachten,
ja.
Um sie da weder long noch short, also weder das eine noch das andere würde ich da machen, definitiv nicht.
Genau, für mich genauso, also ich bin nicht investiert in Nvidia, dementsprechend für mich auch weder long noch short. Wir haben in meiner WhatsApp-Gruppe auch eine Abstimmung gemacht vorher, wer long, wer short ist und so weiter und auch spannend zu sehen, wie die Community so denkt.
Ja, wer das machen will, WhatsApp-Gruppe, Link in der Videobeschreibung,
beziehungsweise. Ja,
gut, damit hätten wir es zu einer Video. Ja, und damit kommen wir zu einer neuen Section. Wir haben uns jetzt überlegt, wir besprechen ja oft so Makrothemen und das ist ja dein Thema. Deswegen habe ich ein paar tricky Fragen an dich mitgebracht, jetzt einfach 4 in der Zahl, wobei ich glaube, bei diesen Fragen gibt es ein bisschen mehr zu besprechen. Makroökonomisch, was tut sich in der Welt sozusagen? Und das werden wir jetzt im Makro-Corner immer machen. Also wir befinden uns jetzt im Makro-Corner dieses Podcasts beziehungsweise dieses Videos. Und ein paar zentrale Fragen. Zentrale Frage Nummer 1, die ich habe, Dominik, ich bin ja treuer Leser deines Substacks natürlich und ich habe das Gefühl, wenn ich so deine Posts vor allem der letzten Woche oder der letzten Zeit durchlese, habe ich das Gefühl, dass wir einerseits auf eine gefährliche Markteuphorie zusteuern, ja, das heißt die Markteuphorie wird immer größer und größer und ja, so in Richtung himmelhoch jauchzend und Volk dann zu Tode betrübt, das ist so die Frage, die mich gerade stellt, weil
ja. Ich verstehe, was du hinaus willst. Das Gefühl kann natürlich vermittelt werden. Ich poste da wirklich in den Notes, so heißt die Section bei Substack, quasi das Tagesgeschehen immer wieder, was ich so spannend finde. Und ich kann verstehen, was du meinst, nachvollziehen, dass das so rüberkommt. Wir sehen halt, und da möchte ich jetzt ein paar Punkte anführen, warum das gegebenermaßen so erscheinen könnte. Also wir sehen zum Beispiel, dass die die Hedgefonds den WIX shorten. Ne? Und es gibt ja, das weißt ja du als professioneller Anleger sowieso, am Freitag immer so ein WIX-Verkaufsprogramm. Das gibt's ja eigentlich eh schon lange, dass der WIX am Freitag strukturell geschortet wird von Hedgefonds. Aber generell ist das Short-Exposure jetzt generell im Markt extrem hoch. Und der WIX ist ja circa bei 14, 15 derzeit, oder? Ja,
das hat mich extrem, also wie ich das gelesen habe, ich hätte mir das nicht gedacht. Mich hat das extrem überrascht, weil ich sehe jetzt eigentlich nach unten begrenzt. Ja, also wir haben nach wie vor Donald Trump. Ja, ich meine, das ja, darf man nicht vergessen. Ja, also wir haben nicht Sleepy Joe, wo man nichts erwarten hat können. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
Also wenn ein Präsident für Volatilität steht, dann ist es, glaube ich,
ja, wobei, Trump. Ja, aber wobei, ja, hat es natürlich mit Liberation Day einen extremen Ausschlag nach oben gegeben. Aber ansonsten.
Ja, aber sowas kann halt dann natürlich auch in einem Squeeze enden. Also wie gesagt, wenn du massiv short bist und dann haut Donald einen raus, dann zerstört es dann eine komplette Short-Position. Ne? Also
ja, ich kann mir da nur vorstellen, dass die Hedgefondsmanager Zugang zu Donald Trumps Kaffee und Tee haben und da ein paar keine Ahnung, was ist so eine Droge, die dich einschläfert?
Morphium.
Morphium, keine Ahnung. Ja.
Keine.
Wurscht. Ich falle jetzt nichts ein, da gibt es irgend so ein Valium reinschmeißen. Ja, komisch. Aber ja, gut, das ist schon mal ein Punkt, wo du sagst, natürlich, ja, klar, wenn der WIX geschortet wird, das könnte dann für Risiko sorgen. Ne?
Absolut, ja, das ist halt so eine Komponente, wo man sagt, also der WIX, der geht halt wirklich auf Volatilität, sonst wäre nicht der Volatilitätsindex. Und so niedrige Levels, ich kaufe bei den niedrigen Levels halt Absicherungsstrategien an, durch dich natürlich auch, wo ich sage, die sind jetzt da günstig und das macht ja da Sinn auf niedrigen Levels.
Ja, das machen wir gerade im Zero Hedge. Also wir nutzen natürlich die niedrige Volatilität, um massiv einzukaufen, wenn dann mal was passiert. Das ist natürlich eine schöne Zeit zum Einkaufen. Weniger schöne Zeit zum Finanzieren der Trades, aber das kommt auch wieder. Ja. Und wir sind da auf guter Dinge, dass wir das schaffen. Deswegen, ja, man darf halt bei Hedgefonds vielleicht das als letztes Schlusswort dazu nicht vergessen, dass die vielleicht das nur ausgleichen mit anderen Trades, logischerweise.
Kann natürlich alles sein, möchte ich auch gar nicht bewerten, nur man sieht dann schon an historischen Levels, wenn wir historisch Höchststände haben, dann muss es halt eine Aussagekraft irgendwo haben.
Absolut, ne? Ja.
Und ich will da jetzt gar nicht irgendwie bewerten, warum das so ist oder so, aber bei historischen Short-Positionen auf den WIX bin ich dann eher als Counter-Investor, Counter-Indikativ long. Also,
genau.
Ja. Ja. Was anderes sind die Triple B Spreads, Credit Spreads, die auf 25-Jahres-Tief sind. Was ist das? Das sind Junk-Bonds, Short-Anleihen, die quasi ein Indikator sind für Risikobereitschaft. Weil wenn es für die schlechtesten Anleihen, quasi für Junk-Bonds, keine Aufschläge mehr gibt, dann verdient man da nichts mehr. Das heißt, quasi alle sind Risiko-Long im Markt, was ja der WIX genauso sagt. Ein niedriger WIX ist genauso Risiko-Long.
Ja.
Das ist quasi so eine zweite Flagge, eine Red Flag, wo ich sage, okay, wenn alle im Risiko long sind, dann ist das halt, ja, dann nehme ich gerne die Counterposition ein, sagen wir es einmal so.
Ja, bin ich auf deiner Seite, nehme ich auch an.
Genau.
Okay.
US Margin Debt erreicht Rekorde. Du hast selbst einen Margin Account als professioneller Trader, genauso wie ich. Es werden so viel Aktien auf Margin gekauft wie noch nie. Und das ist halt ein Wahnsinn. Also 1,02 Billionen US-Dollar sind an Margin Debt. Und das hat halt auch wieder eine Aussage gebracht, wenn die Leute sich sogar verschulden, mit Fremdkapital Aktien kaufen.
Und vor allem ist die Margin-Gebühr nicht einmal so niedrig. Also das war schon weit niedriger. Ne?
Ja.
Also das muss man noch am Schirm haben. Also das
noch
ist
dazu, ja.
Noch dazu, was dazu kommt.
Du zahlst ja für den Kredit natürlich Zinsen, ne?
Ja, absolut. Ne? Also das ist spannend. Spannend. Hat mich auch überrascht, die Zahl. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das auf Rekord hoch ist.
Ja.
Entschuldigung, als Frage, kann man sehen, ob das als Retail getrieben ist? Also die Zahl kann nicht nur Retail getrieben sein, aber treiben die, haben die Retail-Trader wahrscheinlich eher mehr Margin? Oder
was man sieht, ist das Positioning von Retail und von institutionellem Geld. Du siehst jetzt nicht, ob sie auf Margin kaufen oder normal, aber was auf jeden Fall der Fall ist, und das habe ich auch im Substack drinnen, ist, dass ein Retail derzeit komplett kauft, ultra long ist und das institutionelles Geld sogar abstößt.
Okay.
Also
auch ein Wahnsinn.
Eigentlich hat das eh Aussagekraft zu dem Thema auch.
Ja,
ne? Und was wir noch sehen, ist eine Rekordkapitalflucht in US-Anleihen, 97 Milliarden Dollar Zuflüsse in den letzten 4 Wochen. Das ist halt jetzt auch nicht super marktbullisch, würde ich sagen. Also,
aber sind das nicht auch Stablecoins?
Sind es auch, sind es natürlich auch, aber keine 97 Milliarden.
Ja, das wäre spannend, aber ja, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Okay.
Und ja, wir stehen im September, jetzt saisonalitätsmäßig, da bist du natürlich als Sentiment-Trader, bist du ja, kennst du dich da auch sehr gut aus. September ist historisch der schlechteste Börsenmonat.
Der ja, absolut.
Der uns jetzt bevorsteht.
Ich gehe ja in meinem monatlichen, sage ich schon, in meinen montäglichen Livestreams, also wer Lust und Laune hat am Montag um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, Livestream, gehen wir ja immer auch die Saisonalität durch. Also da schmeißen dann die Zuseher über den Chat einfach Aktien in den Raum und ich bewerte dann die und versuche so ein bisschen zu erklären, was würde für Long, was würde für Short sprechen. Und da schauen wir uns auch immer die Saisonalität an. Und es ist echt Wahnsinn. Also vor allem, das sind ja so, also was da aus der Community kommt, sind ja meistens so oftmals, nicht immer, aber Hype-Aktien. Ja. Und da hast du halt wirklich im September wirklich so den schlechtesten, absolut schlechtesten Monat. Und das sind halt oftmals Aktien, die nicht so eine lange Historie haben, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber definitiv, der September wird spannend. Also wir sind ja jetzt da ab Montag im September drin, übrigens Montag Börsenfeiertag in den USA. Und ja, dann werden wir ja schauen, wie sich der September dieses Jahr entwickelt. Ich bin wirklich gespannt.
Ich bin jetzt nicht so der Saisonalitätstrader. Für mich ist das halt ein, ich nenne es immer Softindikator, nachdem ich nie separat handeln würde, den ich aber in meine Entscheidungsfindung natürlich mit einnehme und bin dann eher tendenziell natürlich nicht mehr so bullisch in einem September, wenn das historisch der schlechteste Börsenmonat ist, als keine Ahnung, im März oder so.
Aber es schreit halt, um das abzuschließen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch abschließende Worte hast, aber es schreit halt wirklich für mich alles nach Euphorie und alles in Richtung, ich meine, das ist jetzt auch ein Softindikator, das kann jetzt noch so ein halbes Jahr gehen.
Absolut.
Oder, ja, also das, wir können jetzt nicht sagen, im September stützt der Markt an,
nein.
Aber das ist schon alles sehr, also es sind schon ein paar rote Red Flags, wie du schon.
Genau, also ich sehe es immer so mit Red Flags, die sammle ich und wenn ich zu viele habe, dann gehe ich irgendwann short oder ich erhöhe zumindest mein Hedging Exposure. Das mache ich auf jeden Fall. Das habe ich auch letzte Woche wieder gemacht. Ich habe wieder Hedges eingekauft, weil ich sage, wir stehen auf All-Time-Highs und diese Red Flags, die wir gerade besprochen haben, warnen mich alle. Das bedeutet nicht, dass morgen der Markt einbricht, nächsten Dienstag oder in zwei Wochen. Das können wir einfach nicht timen. Ja. Aber ich kann eines machen, ich kann mein Depot weiter absichern und das mache ich.
Ja. Also wenn du von Hedging keine Ahnung hast, dann kann ich dir den Zero Hedge Börsendienst empfehlen. Da musst du aber Ahnung von Optionen haben. Das ist
eine Grundvoraussetzung, aber ich kann den Börsendienst auch sehr, sehr empfehlen. Ich bin da natürlich auch Kunde bei dir und freue mich wirklich sehr, weil ich da, fühle mich perfekt betreut und gut gehedged. Also das muss ich wirklich sagen.
Freue ich mich, ja, super. Gut, lass uns zum zweiten Schwerpunkt kommen, den ich so herausgearbeitet habe aus deinen Posts. Und zwar geht es um Währungen. Die eine Frage, die sich mir stellt, ist, ob der US-Dollar seine Reservewährungsrolle verliert. Dass er dabei ist, die zu verlieren, das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen.
Ja.
Die Frage ist nur, geht es schneller, als wir glauben? Ja? Und die zweite Frage, kommt die Euro 2.0-Krise? Auch das ein Thema, das ich am Schirm habe oder das man am Schirm haben muss möglicherweise. Also erzähl mal, was sich so im Bereich der Währungen für dich tut.
Ja, es ist ein ganz spannendes Thema auch, wie du richtig sagst. Währungen, ich glaube, das interessanteste Thema ist Frankreich derzeit, also gerade für uns Europäer. In Frankreich schaut es gerade gar nicht so gut aus. Der Finanzminister hat in einem Interview gesagt, dass man eventuell einen IMF-Bailout braucht, also International Money Fund, also der Internationale Währungsfonds, der da die Franzosen bailouten muss. Die Defizite gehen durch die Decke, die Staatsverschuldung geht durch die Decke. Und das sieht man auch zum Beispiel, da gibt es eine Kennzahl an den Spreads zwischen Italien und Frankreich, also den Anleihen, die Credit Spreads. Und das bedeutet halt, die Credit Default Swaps, also die Kreditausfalls-Swaps, die man von 2008 eventuell kennt, die quasi bepreisen, wie wahrscheinlich ist ein Kreditausfall von einem jeweiligen Land. Und da sieht man bei Frankreich und Italien, dass diese Spreads quasi pari sind. Und das bedeutet eigentlich, dass der Markt einen Ausfall von Frankreich genauso einpreist wie von Italien. Und bei Italien wissen wir schon lange, dass es eigentlich ein Fass ohne Boden ist, die eigentlich schon das zweite Mal gebailoutet wurde durch PEP-Programme und TIP und wie sie alle heißen.
Aber jetzt, ich meine, ich bin absolut kein Forex-Experte und ich weiß, du bist auch jetzt nicht Forex-Experte, aber was bedeutet das jetzt für den Euro-US-Dollar-Kurs? Weil meine Annahme ist halt, meine Annahme bisher ist, dass Donald Trump alles versuchen wird, um den US-Dollar so schwach wie möglich zu machen.
Ja.
Wenn ich aber das lese, dann glaube ich, dass der Euro ja fast noch schwächer sein müsste.
Ja, ich würde fast sagen, es ist ein Race to the Bottom.
Also, wer ist der größere Depp, ne?
Ja, das könnte man definitiv fast so sagen. Also ganz ehrlich, bei den beiden Währungen würde ich dann fast eher sagen, der Schweizer Franken sitzt drüber und lacht. Also
ja gut, das ist klar.
Genau, also ich habe zum Beispiel Währungsreserven zunehmend in Franken und bleib da auch drinnen, weil ich den Euro für eine absolute Short-Währung halte. Das muss ich wirklich so sagen. ohne Zukunft. Und die USA, durch Donald Trump incentiviert, natürlich auch mit einem Handelsdefizit und Überschuss und so weiter, dass man da versucht, den Dollar zu schwächen. Es gibt ja da, wie heißt denn die Doktrin? Habe ich vergessen. Gibt ja quasi das Problem des US-Dollars, dass er eigentlich immer stärker wird, intrinsisch. Mhm. Und Steve Miron hat ein super Paper geschrieben dazu. Wie auch immer, also für mich fällt halt beides weiter nach unten. Der Dollar wird als Leitwährung tendenziell immer stärker bleiben als der Euro. Aber es ist ein Race to the Bottom, generell in Fiat-Währungen. Also ich bin da eher bei Sachwerten, natürlich logischerweise.
Ja, Sachwerte ist sowieso top. Ja,
genau.
Frage, ja, absolut.
Genau. Und man sieht es auch, also wenn China verdoppelt Goldimporte über Hongkong 127% dann mehr im Juli alleine, das spricht ja eine eigene Sprache, denke ich einmal. Also generell, die Polen kaufen extrem stark ein am Goldmarkt. Gold ist weiterhin on vogue. Und wenn jetzt Zentralbanken weiter einkaufen, nach den Basel III-Vorschriften ist es jetzt Tier 1 Asset, also hat einen Beleihungswert von 100%. Das beste Asset einfach, das es gibt. Ne? Und dementsprechend wird es auch weiter steigen. Man sieht es in den Währungsreserven, dass die Währungsreservenkurve bei Gold weiter raufgeht und die Fiat-Money-Reserven weiter runtergehen. Und dementsprechend wird Gold auch weiter steigen, meiner Ansicht nach. Gold ist fast auf All-Time-High. Wir hatten jetzt einen Ausbruch am Freitag, der wunderschön ist. Gehen auf die 3500 zu. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass US-Staatsanleihen eigentlich im schlimmsten Bärenmarkt seit fast 100 Jahren sind. Ne? Also minus 38% seit 2020.
Will den Schrott noch.
Genau, wer kauft US-Schulden? Das ist halt die große Frage, die man schon oft
thematisiert hat. Stablecoins, maximal noch Stablecoins.
Genau, und deshalb sage ich halt immer, es kommt ihnen halt sehr gelegen, den Amerikanern, dass es Stablecoins gibt, die jetzt der 18 größte Schuldner sind der USA mittlerweile. Also das ist ja auch nicht nix. Ne? Stablecoins haben 18%, haben den 18. Platz als US-Schuldner. Und das ist halt schon viel. Und
tendenziell schwer steigend.
Ja, genau, exakt. Ja. Ne? Und deshalb ist es halt für die USA auch ein schöner Zufall, nennen wir es halt so, dass man das Bitcoin steigt und dass man halt jetzt Kryptowährungen in den Staatshaushalt mit einfließen lässt. Ich sage, es ist ein trojanisches Pferd. Wird halt da immer gesteinigt von allen Bitcoinistas. Aber ja, das ist halt.
Er hat's gesagt.
Genau, also ich halte es echt für einen Bailout durch die Hintertür, so bezeichne ich es immer.
Absolut, ja.
Ja.
So ist es. Gut, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Da gab es ja spannende News, die selbst ich verfolgt habe, wo ich jetzt nicht so der Makro-Leser bin, aber es sieht so aus, als würde Donald Trump die Fed übernehmen. Und ich muss den Namen jetzt, Lisa Cook, glaube ich, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat er entlassen. Die hat geklagt, noch eine weitere Top-Beamtin hat er entlassen, die hat auch geklagt. Donald Trump verliert ja vor Gericht momentan serienweise, also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das nicht gut gehen wird.
Ja.
Aber es ist natürlich schon ein für mich katastrophales Zeichen, wenn der Staat die Fed übernimmt.
Du sagst genau das Richtige und das ist eben genau der Kern, das ist genauso wie bei der Judikative, Legislative und so weiter. Es gibt Gewaltentrennung aus einem guten Grund und die Fed, die halt das Machtmonopol über das Geld hat, gehört nicht in den Staat situiert und das ist halt das, was gerade passiert, wenn Trump halt seine Marionetten dort platziert, nenne ich es jetzt einmal, dann übernimmt er irgendwo die Meinungshoheit der Fed und das ist gar nicht gut. Das kann der Markt auch ja nicht gut heißen, denke ich, weil das, ich meine, wo hört es dann auf? Und dann macht man sich selbst die Geldpolitik auch noch. Fiskalpolitik macht man eh schon.
Ja.
Macht man sich Geldpolitik eh dann auch noch selbst. Und dann wird es irgendwann echt schlimm, weil ich bin, auch wenn es viele Leute nicht gut heißen und ich verstehe jeden, der variable Kredite hat, der steigende Zinsen gar nicht mag, verstehe ich alles.
Ja.
Da muss man sich halt, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Risikomanagement, Zinsänderungsrisiko und so weiter. Aber ich muss dann einfach schon sagen, dass man das auslagern sollte, dass es einen guten Grund ausgelagert ist und das steht jetzt gerade zur Debatte. Und da würde mich aber deine Meinung sehr interessieren, was du dazu sagst, weil das ist ja schon ein Wahnsinn eigentlich.
Ja, für mich, also kurzfristig werden es die Märkte vielleicht so, ich kann es nicht einschätzen, aber kurzfristig natürlich, wenn Trump die Zinsen um 3% senken will, was absolut, also da lachen ja alle drüber, mit denen du redest.
Historisch höchste Senkung, man
ja, 1%, Punkte, also 1% war es, aber das ist ja lächerlich. Ne? Und die Frage, die sich für mich stellt, ist die langfristige Frage, weil für mich wird da ein bisschen die Weltordnung durcheinander gebracht, weil wenn jetzt da, sagen wir, die Republikaner werden nicht ewig an der Macht bleiben, irgendwann werden sie Demokraten halt wieder übernehmen, das ist ja immer ein Hin und Her. Ja. So, und jetzt kommen die Demokraten an die Macht und ich sehe jetzt Newsom, den Gouverneur von Kalifornien, schon so ein bisschen in Trump-Allüren. Also er kopiert jetzt seinen Twitter-Account und postet genauso.
Habe ich gar nicht mit.
Ja, ich habe einen guten Artikel drüber, glaube ich, gelesen. Weiß ich nicht mehr wo, muss ich ehrlich sagen. Aber also macht das auch mit Großbuchstaben, macht auch sich selbst mit AI-Bildern und so weiter. Wird auch kritisiert dafür, aber scheint zu funktionieren. Ja.
Okay.
Und die Frage, die sich halt für mich stellt, wo kommen wir hin? Weil jetzt kommt, ich stelle mir jetzt vor, Trump, nehmen wir einmal an, nach Trump kommt ein wer auch immer, Newsom vielleicht oder irgendein anderer Demokrat an die Macht. So, der muss ja jetzt sofort das wieder umkehren. Der muss ja dann sofort wieder alle Top-Beamten rausschmeißen, die die Republikaner gebracht haben. Der muss sofort die Fed wieder umrühren. Der muss dort wieder, wie jetzt bei Lisa Cook offensichtlich, Kleinigkeiten suchen, wo es umgeblich bei Hauskredit irgendwas falsche Angaben, ich weiß nicht, was es genau war, ja. Also, wo endet das Ganze dann und wie wird das Ganze dann beendet?
Ja.
Und das sehe ich halt nicht. Und deswegen sehe ich es eigentlich als vollkommene Katastrophe. Und alle, die Trump gern haben, mag schon sein, aber ich finde das halt, die Vorgehensweise finde ich halt extremst katastrophal. Und ich glaube, dass das en vogue Politik wird und über die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte uns begleiten wird.
Ich sehe es auch kritisch, weil wir sowas, das ist ein Novum, wir hatten sowas noch nicht. Ne? Und dass ich bei sowas wäre ich immer vorsichtig mit solchen Angriffen. Wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon 2-3 Mal gesagt, das ist aus gutem Grund ausgelagert und das sollte auch so bleiben.
Genau. Also ich finde, Hut ab vor Jerome Powell, der den ganzen Feuersturm da, ich weiß nicht, wie es in ihm ausschaut, aber...
Ja. Ich muss auch sagen, Respekt, weil ich bin seiner Meinung, auch mit dem, dass er die Zinsen nicht senkt. Ich sehe das absolut wie er. Ich wäre sogar noch restriktiver, muss ich sagen. Ich würde sogar um 50 Basispunkte heben, aber dann würden sie mich eh köpfen in dem Land wahrscheinlich. Aber... Ja, ich habe da halt auch kein Verständnis für Hochspekulanten, die dann immer raunzen, wenn Zinsanhebungen kommen und sagen, ja, also ich bin da, hab zwar Risikomanagement beieinander, ich muss ein Zinsänderungsrisiko einpreisen und wer das nicht macht, der ist ein schlechter Manager seines Geldes, fertig.
Ja, so ist das, ja. Ja. Damit hätten wir die Fed fast abgehakt. Also Trump hat die Fed bei den Eiern, könnte man sagen. Allerdings hat China Trump bei den Eiern, weil offensichtlich die USA zu wenig Magneten geliefert bekommen. Und dass Trump wütend macht und jetzt wieder 200% Zölle für China in den Raum stellen. Also ich glaube, dass der Xi Jinping da sehr, sehr viel lachen muss in dem ganzen Zusammenhang. Wie siehst du das?
Ich weiß, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber es ist für mich immer so, wer kann stärker gegen den Wind pinkeln, kommt mir vor. Ne? Und das ist halt...
Das ist nie eine gute Idee.
Ja. Das ist generell nicht so gescheit.
Irgendwann lässt der Druck nach.
Wer es schon mal ausprobiert hat, das ist nicht so die gescheite Variante.
Zuhörer spricht aus Erfahrung.
Ja, ist mir schon passiert. Muss ich zugeben, aber ich glaube, das kommt mal vor.
Ja, absolut.
Ja, wie auch immer. Es ist halt, wenn ich halt versuche, China unter Druck zu setzen und dann einen Magneten brauche, dann wieder bei China anklopfen muss. Ja, ich weiß halt nicht. Das ist halt für mich irgendwie, ja. Ich kann mit voller Hose es gut stinken und die USA hat selbst viel in der Eigenproduktion. Bei manchen Dingen sind sie halt angewiesen, wie bei seltenen Erden, Magneten und so weiter etc. Und da muss ich halt dann wieder betteln kommen. Man wird sehen, wer da am längeren Hebel sitzt am Ende. Unser beider Ansicht ist, dass es mit zunehmender Zeit, die vergeht, China ist. Also die Zeit spielt für China.
Absolut.
Und so sehe ich es auch nach wie vor.
Ja. Gut, ein Thema, wenn wir Trump gerade in der Reißen haben, ist noch die Minis-Regelung, die früher ausläuft als erwartet. Die sollte 2027 auslaufen, läuft jetzt abrupt aus.
Ja.
Und da gibt es auch Verwerfungen.
Magst du kurz erklären, was die Minis-Regelung ist mit 800 Euro?
Die Minis-Regelung ist nichts anderes, als dass man Pakete im Wert von 800 Euro zollfrei einführen konnte bisher.
Genau.
Was jetzt da nicht mehr möglich ist. Ich habe zwei Fragen in diesem Zusammenhang. Frage Nummer eins ist, was ich nicht einschätzen kann, ist, wie sich das zukünftig auswirken wird. Aber die viel wichtigere Frage ist, wie soll der US-Zoll das jemals managen können, ohne dass ein Paket 7 Jahre beim Zoll liegt?
Also ich kann dir auf Frage 2 keine Antwort liefern, logischerweise. Ich habe auf Frage 2 keine Antwort, weil die stelle ich mir selbst,
okay.
wie das der Zoll bewältigen soll.
Also wenn ihr eine Antwort habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es uns einfach. Also das würde mich interessieren.
Kann ich so nicht beantworten, leider. Da fehlt mir die Expertise. Und ja, was war die erste Frage? Wem schadet es? Ne? Also ich glaube auf jeden Fall Alibaba und solchen Firmen, die halt Kleinpakete liefern, also diese ganzen Billig-China-Import-Geschichten, das leidet natürlich extrem drunter. Ne?
Ja.
Und auch es gibt, Schweiz hat dann den Briefverkehr eingestellt, glaube ich, und auch Österreich jetzt mittlerweile.
Österreichische Post liefert auch nicht mehr in die USA.
Genau, also.
Absolut, ja. Ja.
Da haben wir den Salat.
Da haben wir den Salat. Und eins, das hätte eigentlich zum Silber gepasst, hast du auch noch in deinem Substack gepostet, nämlich silberkritisches Mineral, was hat es damit auf sich?
Ja, Silber ist endlich in den Olymp aufgestiegen, wenn man so will, in den Olymp der kritischen Metalle. Und ja, das ist halt natürlich sehr, sehr gut für diverse Förderungen und die Permitzeit wird verkürzt dadurch. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwelche Deposits findest im Exploration, dann kannst du da mit verkürzter Zeit die Sachen durchboxen, dass du auch bauen kannst, um zur Förderung zu kommen. Die durchschnittliche Zeit von Entdeckung bis zur Produktion sind 15,7 Jahre.
Hätte ich jetzt gewusst.
Ah ja, weil du in der Edelmetallmasse bist. Und diese Zeit kann man damit dann auch verkürzen, wenn man ein kritisches Metall fördert. Und da ist jetzt Silber auf der Liste.
Auf 14,7.
Ich weiß nicht, wie viel. Aber vielleicht sind es auch nur 2 Tage, um die man es dann schneller bekommt. Aber es geht mit ein paar Benefits einher. Also auf dieser Liste zu stehen, ist natürlich sehr, sehr toll. Und jetzt hat Silber endlich als strategisches Metall geschafft. Gehört schon lange auf die Liste, meiner Ansicht nach. Jetzt ist es endlich passiert. Ist jetzt kein absoluter Gamechanger, aber es ist schon, ich würde schon sagen, eine wichtige Änderung, die man wissen sollte. Ja.
Super. Ja, und last but not least, sehr, sehr viele Themen haben sich auch um Rohstoffe gehandelt, natürlich in deinem Substack. Stehen wir vor einem strukturellen Rohstoff-Superzyklus, ist die Frage, die ich mir stelle.
Absolut, ja. Und man hat es während Corona gesehen, wie Baustoffe gestiegen sind. Man sieht es bei Lebensmitteln. Es fängt ja in der Produktion schon an. Also die Inputkosten steigen einfach durch Inflation, wie auch immer. Und wenn wir uns zum Beispiel Ratio-Charts bemühen und sagen, seit dem Jahr 2008 sind Technologieaktien wahnsinnig gut gelaufen, braucht man nicht reden. Gemessen am GDP, Buff-Fed-Indikator, sind wir da auf All-Time-Highs, mit über 300%, dritte Standardabweichung, glaube ich, extrem hoch, oder zweite Standardabweichung, über der zweiten. Was ja wahnsinnig ist, ne? Also wir sind da in luftigen Höhen und Rohstoffe werden immer billiger, auch durch die Globalisierung, wo jetzt diese geopolitischen Verwerfungen und Zerbröselungen, Defragmentierung der geopolitischen Globalisierungsstandards der letzten Dekaden jetzt aufbrechen, das ist halt tendenziell eher inflationär als deflationär, weil es teurer wird, dann kommen Strafzölle drauf, wie wir es jetzt mit dem Handelskrieg haben und so weiter. Und wenn man sich dann eben Ratio-Charts anschaut, also Technologieaktien zu Rohstoffaktien, dann sieht man, dass wir da quasi auf All-Time-Low sind. Ne? Also, dass die Rohstoffe so unterbewertet sind. Und da bin ich bei einem ganz klassischen, einfachen Mean-Reversion-Trade, wo ich sage, in dem Ratio sind wir so tief, da einfach jetzt strategisch auf Rohstoffe vermehrt zu setzen, macht einfach absolut Sinn. Allein wegen Mean-Reversion schon.
Wenn man ganz brutal ist, könnte man ja auch sagen, Tech-Short.
Das wäre ein Pair-Trade, der sehr aggressiv wäre. Ich würde sogar sagen, dass ich den so unterschreiben kann. Das ist halt nichts, was die nächsten 3 Wochen aufgeht, sondern das ist ein Ding, das die nächsten 10 Jahre rennt. Ne? Aber wenn man jetzt Tech-Gewinne abverkauft und strategisch Rohstoffpositionen aufbaut, breite, jetzt nicht speziell, aber ganz breit über den Rohstoffsektor, über alles Mögliche, das sehe ich als sehr gut die nächsten Dekaden. Ja.
Okay, cool. Ja. Dann hätten wir es eigentlich mit Makrokorn, oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, also eins noch ganz wichtig, die Saudis haben für 1 Milliarde den PDR Silver ETF gekauft. Das ist mit großem Abstand die höchste Transaktion, die jemals in Silber getätigt wurde. Die zweitgrößte ist aus 2011, 2013, ich weiß gar nicht mehr, mit 127 Millionen. Und jetzt haben wir 1 Billion, also 1 Milliarde, die Saudis eingekauft haben, leider in einem ETF und nicht physisch, was ein bisschen idiotisch ist, aber schauen wir mal, ob sie es physisch rausbekommen, indem sie sich anliefern lassen. Das steht noch irgendwie auf Messerschneide, ist nicht so einfach, aber das zeigt auf jeden Fall, wie groß die Nachfrage ist und dass es physisch vielleicht auch so jetzt die Zugriffe immer schwerer werden, dass man auf die ETFs zugreifen muss und die Leasing-Rates steigen, das reporte ich auch immer wieder im Substack, dass Silber-ETFs zum Shorten auszuborgen immer teurer wird, teilweise 10% Shorten.
Geht teilweise.
Ja. Genau. Und dementsprechend, also ja, wir laufen da wirklich vor einem Crunch hin und meiner Ansicht nach eventuell sogar auf einen Short-Squeeze, was wir immer wieder besprechen. Und man sieht es auch an den Futures-Märkten, dass die physische Auslieferung jetzt mit 5.000 Kontrakten das Jahr schon, mit 7.000 Kontrakten das Jahr schon, zum Vorjahr waren es insgesamt 5.000, jetzt sind schon 7.000 bis jetzt. Also der physische Zugriff wird immer stärker.
Super. Also für unsere Silberposition absolut top.
Ja, absolut.
Damit hätten wir es mit Makrokörner.
Absolut.
Gut, Dominik, last but not least. Normalerweise beschließen wir ja diesen Podcast mit bisschen positiv. Also wir probieren uns zumindest immer wieder positive Themen herauszusinken. Vielleicht magst du mit deinem Thema beginnen, weil das ist ein negatives.
Ja, also ich möchte auch einen Appell an die Zuschauer richten.
Ja, wir müssen jetzt wirklich.
Also wenn es jetzt da um das Thema geht, und das liegt mir wirklich seit der Woche schwer auf der Brust. Also wie ich das gesehen habe, ich bin vom Stuhl gefallen, muss ich ehrlich sagen. Sinkender Bierkonsum, Pleitewelle befürchtet. Also das ist die Headline. Und ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. Also
ja. Wie man an unseren Gläsern sieht, an uns nichts nicht, wir sind leer.
Wir geben unser Bestes, aber wir müssen da echt die Community aufrufen. Ich will nicht zum Alkoholkonsum drängen, aber das ist natürlich nicht das Ziel des Podcasts. Aber ja, der Rückgang ist extrem stark, sagt Stefan Blaschek, Chef der Biermarke Oettinger, gegenüber Augsburger Allgemeinen. Und ich habe das in unsere Community gepostet und da hat ein Wahlösterreicher, der gebürtig Deutsch ist, der zu uns migriert ist, ein sehr guter Freund von mir auch, ein lieber Grüße Sebastian, der hat gesagt, ja, trink mal Oettinger, dann weißt du warum. Ich kann es nicht sagen, aber...
Das weiß ich nicht. Also wer selbst kein Bier trinkt und, sage ich jetzt mal, dem Bierunternehmen ein bisschen unter die Arme greifen will, man findet in den Impressums unsere Adresse.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Aber um den Podcast jetzt mit was Positivem zu beschließen, ja, das Rätsel um die Stabilität von Bierschaumkronen wurde gelöst.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
In 7 Jahren Forschungsarbeit haben Schweizer Chemiker herausgefunden, was Bierschaum stabil hält. Und zwar ist es...
Wir haben echt Ressourcen, um 7 Jahre an dem Ding zu forschen.
Ja, die haben wahrscheinlich sehr, sehr viel gekostet auch. Die mussten das ja dann trinken, das Bier wahrscheinlich.
Wahnsinn.
Also das, da hätte ich mich gerne zur Verfügung gestellt. Die Oberflächenspannung und Proteine spielen eine wesentliche Rolle. Und damit, mit einer schönen Bierschaumkrone, die wir uns jetzt gleich noch genehmigen werden, Dominik, würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, macht's es gut und bis zum nächsten Mal im Podcast und lasst uns einen Daumen nach oben da, beziehungsweise bewertet den Podcast und alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss, Baba.